Wir müssen uns schon klar sein, was für ein Leistungsangebot wir konkret haben und wie wir das rüberbringen wollen und was wir dann für alle, die sich angesprochen finden von diesem Leistungsangebot, dann aber auch die Wünsche, die daraus natürlich dann entstehen, dass wir die im Fokus haben und das auch langfristig, das würde ich dann sagen, ist selbstverständlich.
You're listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxman is a speaker, Amazon bestseller author, and multi-entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxman's Lean Orthodontics.
Martin, wir sprechen heute über Kundenzentrierung. In deinem Buch nennst du es ja auch, oder was heißt in deinem Buch? Also man nennt es ja auch Customer Centricity. Da weiß ich jetzt schon, dass ich mich dreimal gleich verspreche. Deswegen, ich bleibe mal bei Kundenzentrierung. In deinem Buch, jetzt muss ich kurz hier unten spicken, schreibst du, das wäre sowohl Unternehmensphilosophie als auch Unternehmensstrategie. Kannst du das nochmal ein bisschen erläutern, wie du das meinst?
Ja, einmal grundsätzlich der Gedanke, so ähnlich wie wir es schon bei dem Prinzip der Gäste einmal angesprochen haben, aber natürlich auch, dass dann die ganzen Prozesse und ja, alles, was man aufbaut von der Vision, also tatsächlich die Strategie darauf ausrichtet, dass das ganze Umfeld so geschaffen ist, dass es dabei auch bleibt. Also, dass es nicht nur eine spontane Entscheidung ist oder wir unterscheiden ja gerne Taktik und Strategie, dass es nicht so spontan in dem Sinne ist oder kurz gedacht, sondern dass das ganze Konzept dann auch der Praxis und der Behandlung und des Aufbaus unserer Prozesse darauf ausgerichtet ist. Ein ganz krasses Beispiel ist da wahrscheinlich auch Jeff Bezos mal wieder, der zum Beispiel bei Meetings ganz gerne einen Stuhl freilässt, der explizit für den Kunden gedacht ist, sodass in den Meetings immer der Kunde nicht als spezifische Person, sondern als Gesamtheit quasi dort repräsentiert ist und immer in den Köpfen aller, die dort dann in so einem Meeting arbeiten, dann präsent ist. Das finde ich eine interessante Idee, mache ich so zwar nicht, aber ist ein starker Gedanke, das so klar zu fokussieren.
Stimmt. Ich kenne das in Polen, da hält man an Weihnachten einen Stuhl frei für einen armen Gast, aber gut, das ist jetzt dann da für den Kunden. Ich meine, das Prinzip, okay. Ja, wieder was gelernt. Wie ist das? Aber wenn du jetzt, du hast es ja gerade auch von der Entscheidungsgrundlage, meine ich, hattest du es genannt, ist es denn übertrieben zu behaupten oder zu sagen, dass es wichtig ist, dass die Wünsche des Kunden oder des Patienten die Basis für alle oder für viele Unternehmensentscheidungen darstellen soll?
Also ich versuche es mal so zu formulieren. Viele aus meinen Kursen wissen, dass ich, was die Wünsche der Patienten angeht, immer ein bisschen vorsichtig bin. Ich hole da einmal ganz kurz aus. Weil die Wünsche des Patienten als solches können gerade in der Medizin durchaus auch mal unrealistisch sein. Das heißt, wir brauchen erstmal quasi einen gewissen Katalog. Ich nehme immer das Beispiel ganz gerne wie ein Menü in einem Restaurant. Also wenn man in ein Restaurant gehen würde, man hat keine Ahnung, was man dort zu essen bekommen könnte. Und es erschließt sich auch nicht aus der Deko oder was auch immer. Und dann kommt jemand, was möchtest du essen? Dann sagst du irgendwie, keine Ahnung, ich möchte gern Sushi. Und dann sagt er, ja, wir sind aber eine Pizzeria. Dann ist das schon mal sehr ungünstig, weil da definitiv ein Misfit dann entsprechend besteht. Das heißt, wir müssen uns schon klar sein, was für ein Leistungsangebot wir konkret haben und wie wir das rüberbringen wollen und was wir dann für alle, die sich angesprochen finden von diesem Leistungsangebot, dann aber auch die Wünsche, die daraus natürlich dann entstehen, dass wir die im Fokus haben und das auch langfristig, das würde ich dann sagen, ist selbstverständlich, ja.
Also ist das Ziel, wenn man es runterbricht, ich meine jetzt nicht nur in der Kieferorthopädie, auch in anderen Branchen und Bereichen, das Ziel ist es ja dann, dem Kunden einen Mehrwert zu bieten. Irgendwie, wie auch immer. Aber erstmal einen Mehrwert zu bieten, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Und diesen Mehrwert, der entsteht ja in der Regel durch, ja, entweder ein Bedürfnis, das geweckt wird, wodurch auch immer, dass ein echter Mehrwert entsteht oder dass ein Mangel ausgeglichen wird, ja, der bestanden hat. Und das ist ja gerade in der Medizin, gehen wir ja meistens von einem Mangel aus bis zu einem bestimmten Grad, dass wir wollen, dass der Patient gesund wird, dass er besser kauen kann, besser sprechen kann oder auch meinetwegen besser aussieht oder so. In der Kieferorthopädie ist ja die ästhetische Komponente groß. Das kann ja ein Mangelempfinden sein. Und dieser Ausgleich ist dann quasi der Mehrwert. Während natürlich teilweise in anderen Branchen, und das ist natürlich halt auch spannend, Mehrwert vielleicht dadurch möglicherweise entsteht, dass man ein komplett neues Bedürfnis weckt, was irgendwie vorher gar nicht da gewesen ist, was vielleicht auch gar nicht Da müssen wir uns jetzt wieder das Kano-Modell quasi angucken, was gar nicht unbedingt notwendig ist, oder die Maslow-Pyramide oder so.
Und gibt es denn einen Unterschied zwischen, weil ich lese in dem Kapitel in deinem Buch immer wieder einmal Kundenzentrierung und dann lese ich Kundenorientierung. Jetzt für mich so als jemand, der sich eigentlich noch nicht so tief mit dem Thema auseinandergesetzt hat, wäre bei mir Kundenzentrierung, es dreht sich wirklich alles um den Kunden und um seine Wünsche, wo wir eben schon gesagt haben, so ein bisschen problematisch in der Medizin. Und Kundenorientierung, wo ich halt gucke, so ja, kann ich das machen und ich gucke, dass es dem Kunden gut geht, aber ich versuche trotzdem alles noch realistisch zu halten. Ist das so eine Definition, wo du mitgehen würdest, oder habe ich das falsch verstanden?
Das hast du total schön beschrieben. Das finde ich wirklich, das sollte man wirklich nochmal sacken lassen, was du gerade gesagt hast, weil im Prinzip macht es auch relativ klar, nach dem, was wir auch besprochen hatten bei den letzten Malen und überhaupt, dass man im Prinzip eigentlich beides tatsächlich braucht. Man kann sich das vorstellen, sag ich mal, die Kundenzentrierung bedeutet für mich dann vielleicht in dem Zusammenhang quasi wieder dieses Denken so ein bisschen wie ein Gast. Dass wir einfach eine bestimmte Kultur auch haben, die sich ganz konkret mit diesem Kunden sozusagen auseinandersetzt. Und die Kundenorientierung ist dann so, wie du auch sagst, es muss trotzdem eine gewisse Richtung haben, dass wir den Patienten abholen, dass wir ihn aber auch begleiten auf seiner Reise, dann entsprechend nach den sinnvollen gegebenen Möglichkeiten, die es dort gibt.
Und das ist dann so eine Art, kann man das sagen, so eine Art Erfolgsgeheimnis auch, weil ich glaube, also wenn man halt nicht nach 0815 und Standard geht, sondern halt wirklich sich mal überlegt, wie du schon sagst, oder wie Jeff Bezos sagte, da ist noch ein Kunde, an den sollten wir auch denken. Das ist so eine Art, ja, Erfolgsgeheimnis und letztendlich ja auch der Mehrwert, den viele Patienten dann am Ende erwarten, ne?
Ganz genau. Und gerade das, wenn man jetzt so diese Zentrierung nimmt und dann vielleicht auch den Gästestatus und dann vielleicht das Thema Beziehungsbildung, was wir da in dem Zusammenhang ja auch hatten. Da sieht man ganz klar, dass gerade auch Kieferorthopädie ist ein gewissermaßen People-Business. Das heißt, es hängt dann auch von den Menschen ab, die da drin involviert sind. Es hängt von der Beziehung ab, von der persönlichen Ebene, die dort einfach auch stattfindet. Das heißt, selbst jemand, der jetzt meinetwegen die Prozesslandschaft vielleicht perfekt aufbaut, wird es wahrscheinlich schwieriger haben als jemand, der beides miteinander kombinieren kann. Und das ist sicherlich das Erfolgsgeheimnis, wenn man sozusagen die Meisterschaft in Anführungsstrichen dann auch beginnt, dass man nicht nur die blanken Techniken beherrscht als solches, sondern dass man dann plötzlich auch anfängt, intuitiv, improvisatorisch oder so dann im Flow quasi auch teilweise Prozesse einfach on the go zu kreieren, um damit dann individuelle Besonderheiten dann einfach abzufangen. Aber das trotzdem auf eine systematische Art und Weise, weil das Grundgerüst ja trotzdem immer noch steht.
Da sind wir ja auch wieder in Teilen dann bei dieser emotionalen Komponente, die wir vorher schon hatten. Also von daher, der Kreis schließt sich wieder so ein bisschen. Ja, super. Vielen lieben Dank.
Danke dir.